Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Die Zahl antisemitischer Straftaten hat sich seit Oktober in Deutschland verdoppelt, so der erschreckende Bericht, den der Verfassungsschutz vor nicht einmal 2 Wochen vorgelegt hat. Antisemitische Einstellungen wurden bei Extremisten aller Richtungen festgestellt und der Verfassungsschutz warnte vor antisemitischer Agitation auf pro-palästinensischen Demonstrationen. Auch der Kulturbetrieb habe ein massives Antisemitismusproblem, heißt es immer wieder, seit der letzten Documenta schon und erst recht seit dem Terrorangriff der Hamas. Von einem dröhnenden Schweigen war danach die Rede, es fehle die Solidarität mit jüdischen Menschen und der Clubszene wird ganz konkret vorgeworfen, Partys von Juden zu boykottieren. Über Antisemitismus im Kulturbereich wurde heute Nachmittag bei einer Open-Air-Diskussion auf dem Berliner Bebelplatz diskutiert, einer Veranstaltung im Rahmen des Berliner Bücherfests. Und dort erreichen wir jetzt die Kulturjournalistin Barbara Behrendt. Frau Behrendt, an der Einladung zu dieser Veranstaltung, da hatte mich gewundert, dass die Existenz des Antisemitismusproblems im Kulturbetrieb in Zweifel gezogen wird. Stimmt das überhaupt, wird da gefragt. Will da jemand die Realität nicht sehen oder war das Ganze eine bewusste Provokation?
Das war schon eine bewusste Fragestellung. Damit ist man auch gleich im Herzen der Diskussion angelangt, weil sich eben nach wie vor Menschen die Frage stellen, wie sehr wir es mit Antisemitismus zu tun haben im Kulturbetrieb oder mit Israel-Kritik beziehungsweise einer abweichenden Haltung in einem politischen Konflikt. So in etwa hat es die Soziologin Theresa Coloma Beck ausgedrückt. Dadurch, dass im Kulturbetrieb oft die Antisemitismus-Definition der IHRA, also der International Holocaust Remembrance Alliance, angelegt wird, die als sehr strikt gilt und auch eine bestimmte Kritik an Israel als antisemitisch definiert werde, sagt sie, schnell von Antisemitismus gesprochen und das würde es eben schwer machen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ihr Gegenpol war dazu Joe Giallo, der Berliner Kultursenator, der ja die Antidiskriminierungsklausel einführen wollte, die sich in puncto Antisemitismus auch auf die Definition der IHRA beruft. KünstlerInnen, die sich um Förderung bewerben, sollten da ein Bekenntnis gegen Antisemitismus unterschreiben. Das war juristisch nicht haltbar, wurde dann gekippt. Eingeladen hatte ja aber der PEN Berlin. Deshalb saß auch deren Sprecher Dennis Yücel auf dem Podium, der diese Veranstaltung, hat er gesagt, mit Joe Giallo schon lange geplant hatte. Der PEN hat sich mit Solidaritätsbekundungen mit Israel nach dem 7. Oktober doch sehr zurückgehalten. Dennis Yücel hält, sagt er nämlich, nichts von Bekenntniszwang.
Wurde denn die Diskussion dann so kontrovers und so leidenschaftlich, wie man das bei den verschiedenen Positionen erwarten konnte?
Ja, also die Stimmung beim Bücherfest auf dem Bebelplatz, muss man erstmal sagen, ist immer eigentlich eine sehr sommerlich entspannte. Da haben Verlage ihre Stände und in Zelten finden eher Lesungen als Diskussionen statt. Und zu dieser Diskussion war dann aber jeder Platz im Zelt besetzt, so vielleicht 200 Leute. Da wurde dann schon ordentlich applaudiert und gebuht für alle Seiten. Aber es gab jetzt keine Störungen oder Demos. Aber auf dem Podium wurde schon deutlich debattiert, aber durchaus sachlich, muss man sagen.
Was waren denn da die
Entschuldigung. Ich wollte gerade noch ergänzen, dass doch sehr angemahnt wurde, dass hier noch dazu auf dem Bebelplatz, wo die Bücherverbrennung der Nazis stattgefunden haben, auf dem Podium keine jüdische Person eingeladen war. Das hat dann sowohl Theresa Coloma Beck kritisiert als auch das Publikum. Dennis Yücel hat gekontert, dass Antisemitismus ja alle Menschen angeht und es sowieso nicht die eine jüdische Position gibt. Aber ungeschickt wirkte das trotzdem.
Gab es denn Ideen, was man tun kann, um Antisemitismus im Kulturbetrieb zu verhindern?
Na, das Problem war, dass Joe Giallo und Theresa Coloma Beck wirklich auf ganz unterschiedlichen Ebenen diskutiert haben. Also Joe Giallo hat sich so ein bisschen als Hardliner präsentiert. Es wird hier um Steuergelder gehen, die man nicht an Demokratiefeinde verschwenden dürfe. Da müsse man im Kulturbetrieb klare Ansagen machen. Da braucht es eine Sanktionsfähigkeit. Während Theresa Coloma Beck in Frage gestellt hat, ob man bei den KünstlerInnen, die damit ausgeschlossen werden sollen, von Demokratiefeinden sprechen könne oder ob das nicht eher Menschen sind, die im Nahostkonflikt eine andere Position einnehmen. einnehmen. Das war Giallo wiederum viel zu vage. Der nannte ein Beispiel aus Berlin, wo eine queere Veranstaltung, die Chanukka feiern wollte, lange keinen Veranstaltungsort gefunden hat, weil sie boykottiert worden ist. Und Dennis Yücel hat vor allem die Doppelmoral der Politik beanstandet. Der meinte, solange Olaf Scholz den türkischen Präsidenten empfängt, der sich alles andere als solidarisch mit Israel zeigt, kann man KünstlerInnen keine Gesinnungsunterschrift abfordern, wie es Giallos Klausel wollte. Letztlich, finde ich, ist man viel zu sehr bei der Klausel-Diskussion stecken geblieben. Also Beck sagt, Repression darf in der Demokratie nur das allerletzte Mittel sein. Giallo sagt, eine starke Demokratie braucht aber die Repression, also die Sanktionsfähigkeit.
Es war ja auch nur eine Stunde, die man diskutiert hat. Vielleicht ganz kurz, ist man wenigstens ein Stückchen weitergekommen?
Ja, also 50 Minuten ist einfach viel zu kurz. Deshalb waren, finde ich, Ort und Zeit dieses Panels auch ein bisschen falsch gewählt. Reden hilft natürlich immer. Man konnte sich zumindest darauf einigen, dass alle hier für eine Stärkung der Demokratie stehen. Nur wie das genau aussehen soll, das konnte man doch nicht mal anreißen in dieser kurzen Zeit.
Barbara Behrendt war das live aus Berlin über eine Podiumsdiskussion heute Nachmittag zum Antisemitismus im deutschen Kulturbetrieb. Vor 7 Jahren, da hat die Künstlerin Anne Imhoff bei der Biennale in Venedig den deutschen Pavillon bespielt und dafür den Goldenen Löwen bekommen. Ihre Performance Faust war eine Art Endzeitvision. Junge Leute kämpften gegeneinander und unterwarfen sich dem anderen. Das Werk einer Künstlerin übrigens, die damals noch gar nicht so lange bekannt war. 2012 schaffte sie den Durchbruch mit ihrem Abschluss an der Städelschule. Anne Imhoff ist auch eine Frau mit einem durchaus bewegten Leben. Als alleinerziehende Mutter lernte sie Boxen, um ihre Tochter verteidigen zu können, wie sie sagt. Sie wohnte mit Hausbesetzern in einer früheren Offizierswohnung und arbeitete auch als Türsteherin eines Techno-Clubs. Jetzt ist Anne Imhoff in Bregenz eine Ausstellung gewidmet mit frühen Werken, Titel Wish You Were Gay, also Ich wünschte, du wärst schwul. Christian Gampert berichtet.
Schon im Foyer tritt uns Anne Imhoff im Film als böses Mädchen entgegen. In einem feuerroten Ambiente schlägt die noch junge Imhoff mit Boxhandschuhen auf die Camcorder-Kamera ein und damit auch auf das präsumptiv heteronormative Publikum. Die wütende Geste ist Programm, auch wenn sie mit Westside-Story-Musik unterlegt ist. Das rund 10 Minuten lange Video, in Bregenz an eine große Wand projiziert, stammt aus dem Jahr 2002, aus den Aufbruchsjahren der damals 24-jährigen Künstlerin. Mittlerweile inszeniert sich die inzwischen 46 Jahre alte Imhoff ein bisschen als Magier und Guru. Langer schwarzer Mantel, Stiefel, Schlips und weißes Hemd. Die mündlichen Einlassungen auf der Pressekonferenz sind eher vage und stockend. Jedoch hat das Kunsthaus Bregenz Baseballkappen mit den Anfangsbuchstaben des Ausstellungstitels Wish You Were Gay bedrucken lassen. Ob die Welt besser wäre, wenn alle Menschen gay wären, keiner weiß das. Vermutlich wäre sie wohltuend bevölkerungsarm. Aber es ist schon mal eine Ansage, aus welchen Quellen sich diese Ausstellung speist.
Ich habe vor ein paar Wochen alte Arbeiten angeschaut und eben auch die, das ist gefilmt in meinem Wohnzimmer, was auch gleichzeitig als Studio fungiert hat oder auch als Proberaum und auch als Gym. Und deswegen sind die Freunde oder die Familie oder ausgesuchte Familie super präsent in den Arbeiten.
Die Welt der Anne Imhoff ist die Welt einer queeren Subkultur und die Ausstellung ist ein Blick zurück in die Anfangsjahre. In mehreren Videos wird das punkige Ausprobieren lesbischer Freundschaften gezeigt, das Posieren, sich ausziehen, sich inszenieren. Gleichzeitig wird das faschistoide Bedrohungspotenzial in den Blick genommen, das die Restgesellschaft ausstrahlt. Und es ist klar, dass diese Bedrohung von sexuellen Minderheiten weitaus schärfer wahrgenommen wird als von der Mehrheit, für die die Stimmengewinne rechts außen zuweilen eher Protest gegen die etablierten Parteien sein mögen. Für Anne Imhoff sind Endzeitvisionen aber real. Auf 3 Stockwerken sperrt sie den Besucher mit sogenannten Crowd Barriers, Barrikaden, zunächst vom eigentlichen Ausstellungsraum aus. Nachbildungen polizeilicher Trennwände, wie sie gewohnheitsmäßig bei Fußballspielen, Popkonzerten oder eben Demonstrationen eingesetzt werden. Man muss um diese Hindernisse herumgehen, um zu Imhoffs Kunst vorzudringen, die einerseits das jugendliche Aufbegehren der Frühzeit, andererseits mit KI-generierten Wolkenbildern die nahende Apokalypse beschwört. In den Wucherungen von Imhofs Atompilz-Großformaten kann, wer will, in barocker Tradition die Gesichter und Fratzen dämonischer Wesen erkennen.
Gemalt ist es mit einer synthetischen Vorlage, also da wurde nicht ein Originalfotograf, eine Originalfotografie verwendet, sondern ein generiertes Bild, Schauer und Schönheit, Angst und Anziehung und natürlich ist es ein Kommentar auf die gegenwärtige Bedrohung.
Sagt Kunsthausdirektor Thomas Trummer. Die Ausstellungsräume sind theatralisch inszeniert, zum Teil in blutrotes Licht getaucht. Aber sie sind zum großen Teil leer und werden nur von pathetischen Grunge-Sounds bespielt. Ein Stockwerk wird dominiert von einer gläsernen Zelle, in der lediglich eine Matratze liegt, eine Verhör- und Wegsperrsituation. Eine andere Etage ist gestaltet wie Imhofs Faustinstallation auf der Biennale von Venedig 2017, nur dass hier das Publikum im Gestänge unter einer gläsernen Decke herumirrt und nicht wie in Venedig die Performer. Das scheint auch das eigentliche Anliegen der Schau zu sein, diesmal den Zuschauer zum Akteur zu machen, der durch die Protestgeschichte einer queeren Rebellin wandelt und dann bei apokalyptischen Gegenwartsdiagnosen landet. Die sind auch in bronzenen Reliefs und bei Selbstmordgemälden zu haben. Aber all das bleibt politisch seltsam unbestimmt, wie übrigens auch Imhofs pathetische Performances, die immerhin eine Atmosphäre existenzieller Bedrohung erzeugen. Eine Live-Performance aber fehlt in Bregenz. Sie wäre das Zentrum, von dem die gezeigten Rückschauarbeiten erst ihre Wichtigkeit erhielten. So bleibt in dieser Ausstellung eine große Leerstelle. Sie ist ein Versprechen, das nicht eingelöst wird.
Unser Kunstkritiker Christian Gampert berichtete über eine Ausstellung von Anne Imhof in Bregenz. Glaube an Europa, so lautete der Titel einer Predigt, die der österreichische Schriftsteller Robert Menasse vor einem guten Jahr im Aachener Dom gehalten hat. Ein Titel, der Menasses Verhältnis zur EU gut charakterisiert. Er glaubt nämlich an Europa, auch wenn er den Zustand der EU kritisch sieht. Auch in seinem Roman »Die Hauptstadt«, womit Brüssel gemeint ist, hat Menasse die EU zum Thema gemacht, 2017. Dabei hat er vom korrupten Verhalten in EU-Behörden erzählt, intrigante Beschäftigte, die sogar einen Mord vertuschen wollen, während ein Holocaust-Überlebender die Schrecken des Zweiten Weltkriegs verkörpert und das nie wieder, also den Geist, aus dem heraus die EU gegründet worden ist. Diesem Geist sieht sich Menasse bis heute verpflichtet. Erst vor 2 Monaten kämpfte er wieder für Europa mit der Streitschrift »Die Welt von morgen«. Mit welchen Gefühlen schauen Sie denn auf die Europawahl? Haben Sie Angst vor einem Rechtsruck, wie ihn erste Umfragen vorhersagen? Das habe ich Robert Menasse gefragt.
Ich blicke sehr gelassen auf die Wahl. Der Rechtsruck wird nicht morgen stattfinden. Der Rechtsruck hat längst stattgefunden. Das wird einfach in den nächsten 5 Jahren ein strukturelles Problem fortgesetzt, das schon die längste Zeit existiert, nämlich dass die Nationalisten versuchen, alles zu blockieren. Die Frage ist nur, wie sehr werden wir schön langsam begreifen, dass wir da Antworten drauf finden müssen. Es wird die EU nicht zerreißen. Aber wir werden 5 Jahre lang damit konfrontiert sein, dass der Grundwiderspruch der Europäischen Union die Gemeinschaftspolitik blockiert. Und der Grundwiderspruch lautet nach nationaler Entwicklung, die wir begonnen haben, die auch weit getragen hat, und auf der anderen Seite die Renationalisierung der Mitgliedstaaten. Wir werden nicht umhinkommen, in den nächsten 5 Jahren endlich darüber zu diskutieren, wie wir die EU so reformieren können, damit sie wieder politisch handlungsfähig und nicht immer nur blockiert ist.
Eigentlich ist es ja ganz einfach. Nur ein starkes und auch einiges Europa kann sich ja in der Welt behaupten, kann unabhängig sein von den USA und China und stark sein im Kampf gegen Russland. Warum kapiert es denn eigentlich niemand? Was läuft hier schief?
Die EU ist von der Grundidee her ein wirklich revolutionäres, avantgardistisches Projekt. Nämlich, wir wollen einen nachnationalen Kontinent aufbauen. Das geht zurück auf die historischen Erfahrungen der Gründergeneration, die gesehen hat, was der Nationalismus in Europa an Menschheitsverbrechen, Krieg, Misere, Elend angerichtet hat. Und die Idee war eben, die Nationen so zu verflechten, dass sie nichts mehr gegeneinander machen können, ohne sich selbst zu schaden und letztlich den Nationalismus zu überwinden. Das hat relativ weit getragen, gemeinsamer Markt, gemeinsame Währung, grenzenloses Europa innerhalb des Schengen-Raums, die Überwindung der nationalen Universitäten, die sich wechselseitig nicht anerkennen, im Erasmus-Raum und so weiter und so weiter. Das waren große Erfolge. Und dann ist es stecken geblieben. Und das hat damit zu tun, dass das System der Europäischen Union mit seinen supranationalen Institutionen, die ja auch ein Ausdruck des Plans waren, den Nationalismus zu überwinden, alle irgendwie blockiert sind durch die Verteidigung nationaler Souveränität. Wir haben den Europäischen Rat, der nationalen Staats- und Regierungschefs, die bei jeder Gelegenheit alles blockieren und ein Veto einlegen, sich zum Gesetzgeber aufwerfen, was nicht den Verträgen entspricht. Wir haben ein europäisches Parlament, in dem verstärkt Nationalisten hineingewählt werden. Mhm. Das ist deshalb, weil wir nur nationale Kandidaten wählen können für eine supranationale Institution. Das ist irre. Und dann haben wir noch die Europäische Kommission, die ist zuständig für die Entwicklung von Gemeinschaftsrecht. Aber da schieben alle Nationen oben die nationalen Kommissare hinein. Das heißt, der Widerspruch ist systemimmanent. Und da braucht man KAFT, damit dieser Widerspruch alles blockiert.
Liegt es dann vielleicht auch daran, dass die EU-Bürger nicht mehr sehen, welche großen Möglichkeiten und Freiheiten sie durch die EU haben, sondern nur noch ihr kleines nationales Interesse im Blick haben?
Naja, die Erfolge oder die positiven Seiten, die möglich waren, sind die meisten ja gewohnt. Und alle großen Herausforderungen, alle großen Krisen, mit denen wir heute konfrontiert sind, sind längst transnational. Reden wir über, nicht einmal über das Klima, da reden wir über die Lieferketten, die Finanzströme. Wir reden über die Bedrohungen durch nationalistische Kriege vor unserer Haustür, sie, Ukraine und so weiter. Das sind transnationale Krisen. Das kann nur Gemeinschaftspolitik irgendwie managen oder lösen. Nur sie kann es nicht durch die Blockaden in unserem System. Da werden die Menschen unruhig, ich verstehe das. Sie werden enttäuscht, sie werden frustriert, sie kriegen eine Wut, sie fühlen sich bedroht, sie kriegen Ängste, Verlustängste, auch was Wohlstand betrifft. Und dann fallen sie darauf rein, auf diesen alten Reflex und Mechanismus, wenn mich nichts mehr schützen kann in dieser globalen, irrsinnigen Welt, dann möchte ich mich verlassen können auf die Solidarität, die mir die Nation anbietet, die Solidarität des Volkes. Nur das Volk gibt's nicht mehr. Es beginnt ja damit, dass wir nicht mehr sagen können oder dass mir die Nationalisten nicht mehr erklären können, wer gehört überhaupt zum Volk. Da beginnt es ja schon. Das ist ja nicht mehr Solidarität, das ist Spaltung, das ist Hass, das ist Sündenbocksuche, die da entsteht. Das heißt, ich verstehe die Reaktion der Menschen und sie wiederholen einen Fehler, der dazu geführt hat, dass die EU überhaupt gegründet wurde.
Wie kommen wir denn aus dieser Blockade Ihrer Meinung nach raus?
Ich habe ja auch keine Lösung. Ich kann ja nur beobachten und mir anschauen, wo hakt es, wo sind die Probleme, wo sind die inneren unproduktiven Widersprüche. Was ich fordere und was ich sehnsüchtig erwarte in den nächsten 5 Jahren, nach dieser Wahl ist, dass wir endlich darüber beginnen zu diskutieren, wie wir das System wiederum anpassen an die Grundidee der Europäischen Union, wie wir das System befreien aus dem Würgegriff der um ihre Souveränität kämpfenden Nationalisten. So wie es jetzt ist, wird eine grandiose Idee, die auch historisch einmalige Fortschritte gebracht hat für alle Europäerinnen und Europäer, einfach zerstört.
Muss man denn nicht auch die jungen Menschen wieder begeistern oder überhaupt die Menschen für Europa wieder begeistern? Und wie kann das gehen? Muss es eine kostenlose Interrail-Karte für alle unter 25 geben?
Ja, ich habe in einem Think Tank, in dem ich eingeladen war, diesen Vorschlag gemacht, jedem Europäer, jeder Europäerin zum 18. Geburtstag eine Interrail-Karte zu schicken. Ja. Das Ergebnis war, nach einiger Diskussion, dass es unmöglich ist, dass die nationalen Eisenbahngesellschaften sich untereinander einigen. Also das ist ja ein Beispiel dafür gewesen. Ein anderer Vorschlag, der nichts kosten würde, ist ein europäischer Pass. Jeder Mensch, der in Europa zur Welt kommt, bekommt einen europäischen Pass, eine europäische Geburtsurkunde. Eingetragen ist der Geburtsort, aber nicht mehr die Nation. Mhm. Das sind kleine Möglichkeiten. Aber was darum wirklich geht, ist, wir müssen das System diskutieren. Zum Beispiel das Wahlrecht. Es ist vollkommen absurd, ein europäisches Parlament zu wählen und wir können nur nationale Kandidaten wählen. Ja? Dadurch glauben ja die Menschen, es geht um die Interessenvertretung von Nationen im Parlament. Darum geht es ja gar nicht. Das Europäische Parlament ist ja dazu da, Gemeinschaftsrecht zu entwickeln. Und wenn wir jetzt noch daran denken, dass in 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union 27 verschiedene Demokratiemodelle mit verschiedenen Wahlsystemen herrschen. Sogar das Wahlalter, ab wann man wählen kann, ist in den europäischen Staaten vollkommen unterschiedlich. Was ist da jetzt demokratisch legitimiert? Die Summe von 27 grundverschiedenen Demokratiemodellen ergibt in Summe nicht ein demokratisches Europa.
Sie haben viel über Europa geschrieben, für Europa geschrieben. Jetzt reden wir, vielleicht ist im Moment auch Reden vielleicht noch wichtiger als Schreiben, oder müssten Sie vielleicht sogar darüber nachdenken, selbst in die Politik zu gehen, wie jetzt Sibylle Berg?
Nein, da unterbreche ich Sie sofort. Ich bin kein Politiker, ich bin Schriftsteller. Mein eigentliches Anliegen ist, meine Zeitgenossenschaft erzählen zu können. Darum schreibe ich ja Romane. Wenn ich dann einen Essay schreibe oder mit in die politische Diskussion mich einmische, dann mache ich das als Citoyen. Aber ich habe nie vorgehabt, das ist einfach nur grotesk, Politiker zu werden. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe auch keine Antwort darauf, wie eine Verfassung, die dringend notwendig wäre in Europa, ausschauen könnte. Ich bin kein Verfassungsrechtler, ich habe nicht Jus studiert. Vielleicht, wenn ich heute 20 wäre, würde mich das interessieren, Jura zu studieren, und zwar speziell Verfassungsrecht. Aber das bin ich nicht. Ich erzähle meine Zeitgenossenschaft, ich reflektiere meine Zeitgenossenschaft, das ist meine Aufgabe.
Der Schriftsteller Robert Menasse war das mit seinen Gedanken zu Europa und der Europawahl. Hat Fußball eigentlich irgendwas mit Kultur zu tun? Vor der Europameisterschaft in Deutschland haben sich wieder viele Kulturschaffende diese Frage gestellt und nicht wenige haben sie offenbar mit Ja beantwortet. Zumindest wenn man sich die vielen Theaterproduktionen anschaut, die derzeit zum Thema gezeigt werden oder in Vorbereitung sind. Wobei man schon sagen muss, dass sich Fußball ganz besonders fürs Theater eignet. Das Personal ist begrenzt, die Spieldauer auch. Und in dieser kurzen Zeit kann das Publikum wahre Dramen erleben. Freude über gute Leistungen der eigenen Mannschaft, Enttäuschung, weil einfach kein Tor gelingen will. Der Gegentreffer, ein Schock und dann fast Verzweiflung, weil die Zeit, um den Rückstand aufzuholen, immer knapper wird. Unser Theaterkritiker Stefan Keim über Fußballtheater eine knappe Woche vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft.
Alle Jahre wieder erproben sich die Theater an einer Gattung, die sonst auf der Ersatzbank des dramaturgischen Denkens verschimmelt, dem Fußballdrama. Anlass sind meist große Turniere oder runde Jubiläen von Traditionsvereinen, deren Marketingabteilungen sich ein Stück, eine Show oder ein Musical wünschen. Meist entstehen kurzlebige Werke, die im Augenblick ihren Zweck erfüllen und danach schnell wieder vergessen werden. Aber auch ernsthafte Versuche, Fußball und Theater zusammenzuführen, sind schnell wieder verschwunden. Wer kennt noch Klaus Pohls Melodram Manni Ram, das vor 30 Jahren in Essen uraufgeführt wurde, oder die Stücke Albert Ostermeyers, der immerhin Torwart der Autoren-Nationalmannschaft ist, also der Manuel Neuer der deutschen Dramatik? Eine Ausnahme gibt es. Das Fußballoratorium »Die Tiefe des Raums« von Moritz Eggert ist nach seiner Uraufführung 2005 bei der Ruhrtriennale immer mal wieder gespielt worden. Statt Jesus auf dem Weg zum Kreuz begleitet Eggert einen Fußballer bis zum entscheidenden Tor. Der Komponist hat weitere Fußballwerke geschrieben, die wiederum vergessen wurden. »Ballack, du geile Schnitte« heißt eins davon. Für die Fußballstücke, die nun einige Spielpläne zieren, liegt die Latte also nicht sehr hoch. Wobei die Metapher aus der Welt der Leichtathletik hier vielleicht nicht ganz trifft.
Solange ich mich erinnern kann, bin ich immer irgendwie einem Ball hinterhergelaufen. Bei uns zu Hause lag immer irgendwo einer rum. Dass Frauenfußball in Deutschland verboten sei, da habe ich gedacht, das ist doch Quatsch.
Hoffnung im
Tusal Mohl ist ein Spezialist für Recherchetheater. Am Schauspiel Hannover hat er zusammen mit der Dramaturgin Marin Zimmermann Interviews geführt und daraus das Stück Unsere Elf zusammengestellt. Die langjährige Trainerin der Frauennationalmannschaft Silvia Neid ist dabei, aber auch Männerbundesliga-Urgestein Felix Magath. Die Besetzung schafft Distanz. Ein Schauspieler mit Bart und Glatze spielt Silvia Neid, eine zierliche Darstellerin ist Felix Magath. Niemand spielt Fußball, aber es gibt eine Art Urban Dance Choreografie, die ein körperliches Element in die Aufführung bringt.
Die Frau an seiner Seite zu sein, bedeutet perfekt zu sein, natürlich. Nicht weniger wird erwartet, nicht weniger liefere ich.
Ebenso kritisch geht es im Berliner Ensemble zu. Spielerfrauen beschäftigt sich mit dem Geschäftsmodell Ehe zwischen Starspielern und ihren Gemahlinnen. Alles ist dem Fußball und der Karriere untergeordnet, seiner Karriere natürlich. Lena Brasch und Sina Martens erzählen von einer Welt, in der das Patriarchat noch keinesfalls abgeschafft ist. Um Korruption und Kommerz soll es auch im Stück Endgame 24 gehen, das am Berliner Gorki-Theater genau am Tag des Eröffnungsspiels der Fußball-EM Uraufführung haben soll.
Das Spiel läuft jetzt seit 5 Minuten und es passiert wenig.
Ganz anders als in Berlin hat das Düsseldorfer Schauspielhaus die Termine geplant. Sein Beitrag zur EM läuft ausschließlich, wenn die deutsche Mannschaft nicht spielt oder, falls sie weiterkommt, spielen könnte. 90 Minuten dauert die Performance Glaube, Liebe, Fußball, die sich die Autoren und Regisseure Peter Jordan und Leonard Koppelmann ausgedacht haben. Im Zentrum stehen die Fans. Sie stehen, singen, jubeln und trauern auf einer Tribüne gegenüber vom Publikum und zeigen mitreißende Energie. Das Düsseldorfer Schauspielhaus hat ein Spektakel angekündigt und liefert genau das. In München ist derweil ein Stadion der Träume eröffnet worden, in dem auch kleine Uraufführungen anstehen. Theatrale Einwürfe werden sie genannt. Das klingt eher nach dritter Liga im Abstiegskampf. Also wird eines von den neuen Stücken im Gedächtnis bleiben und vielleicht neu einstudiert, wenn das nächste große Turnier in Deutschland stattfindet? Eher nicht. Ein haltbares Stück über den Fußball zu schreiben, ist wie ein Pass in die Tiefe des Raums. Meistens steht da keiner.
Die Fußball-EM findet Niederschlag auf den deutschen Bühnen. Das waren Anmerkungen von Stefan Kai. Auf der ganzen Welt treffen sich an diesem Wochenende Chöre. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg.
Gute Chormusik kann aus einem einfachen Gottesdienst eine Festmesse machen. Und damit dies auch in Zukunft so bleibt, lernen gerade 5000 Sängerinnen und Sänger jeder Altersgruppe in Rom, wie man seine Fähigkeiten noch verbessern kann. Zum 4. internationalen Chortreffen sind Menschen aus der ganzen Welt angereist. Ihr seid Hüter eines jahrhundertealten Schatzes an Kunst, Schönheit und Spiritualität, sagte Papst Franziskus. Die Zusammenkunft, die endet morgen Mittag mit einer Messe im Petersdom und einem Mittagsgebet des Papstes. Und nächste Woche, da hat der Papst dann erneut Gäste. Am 14. Juni trifft er Comedians, unter anderem Upi Goldberg, Moderator Jimmy Fallon, und aus Deutschland soll unter anderem Meltem Kaptan dabei sein. Parallel findet aber heute erstmal noch ein Chortreffen im nordrhein-westfälischen Dortmund statt. In Kirchenkonzertsälen, einem Museum und in der Innenstadt wird hier gesungen. Zum großen Festival der Chöre sind hier mehr als 140 Ensembles angereist und bieten ein breites Repertoire von Klassik über Jazz bis hin zu Pop und Musical. Mitsingen ausdrücklich erwünscht. Wird die Zukunft rosig, gelingt sie uns oder vermuten wir eher düstere Zeiten, die unsere Welt ins Chaos stürzen? Der Blick auf das, was kommt, beeinflusst nicht nur unsere Stimmung, sondern auch unser Wahlverhalten, sagt die Zukunftsforscherin Florence Gaub.
Eigentlich sind populistische Parteien, was sie gemein haben, egal ob sie von links oder rechts sind, dass sie eine Rückkehr in die Vergangenheit versprechen. Also Populisten sind grundsätzlich Anti-Zukunft, kann man jetzt mal so ein bisschen plakativ sagen. Und mit ein Grund dafür, dass sie aktuell so stark sind, ist halt, dass viele Menschen tatsächlich sehr große Angst vor der Zukunft haben.
Das ganze Interview, das können Sie morgen um 17.05 Uhr in unseren Kulturfragen hören. William Anders war Mitglied der Apollo 98-Mission, jener Weltraummission, deren Mitglieder die Rückseite des Mondes zu Gesicht bekamen und sie auch fotografierten. Anders war also nicht nur Astronaut, sondern auch Künstler. Denn er war es, der 1968 das bekannte Foto Earthrise schoss. Jenes ikonische Bild, das die Erde als aufgehende Sichel über der Mondfläche zeigt. Nun ist er mit einem Flugzeug abgestürzt, das er selber steuerte. Er wurde 90 Jahre alt.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den Staatsbesuch von US-Präsident Biden in Frankreich. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.